Es ist so schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde heute Nachmittag. Und die Fahrt hierher, die war doch eine besondere Zugabe. Die Rapsfelder und die Löwenzahnwiesen und dieses wunderschöne, helle, neue Grün. Ich möchte gleich am Anfang die Abkündigungen Ihnen nennen und Sie herzlich einladen zur nächsten Bibelstunde mit der Schwester Elke Kainat am kommenden Sonntag. Und die Geburtstagsgrüße vom Monat April, die übergeben Ihnen heute die Pinguine. Und wir haben das Pfingstjugendtreffen. Heute in 3 Wochen ist hier alles bunt und wimmelt's. Es ist ein Dauerbrenner fürs Gebet. Das möchten wir Ihnen einfach ans Herz legen. Vielen Dank. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach zum Gruß einen Entschluss vom David sagen, den er in einer äußerst verzwickten und notvollen Situation gefasst hat. Darüber berichtet er in Psalm 34. Und dieser Psalm ist überschrieben. Ach nee, jetzt ist es ein bisschen zu früh. Mit niemand muss verzweifeln. Der David bekennt, ich will den Herrn alle Zeit loben. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Mit Leib und Seele lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Ich war am Ende. Da schrie ich zu ihm. Und er hörte mich. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Herr Jesus, ich möchte dir so danken für den Psalm und für die Lieder, mit denen wir dich jetzt schon loben durften. Und gemeinsam zu loben, das tut gut. Danke, dass wir heute Nachmittag hier sind und du bist in unserer Mitte. Und die Natur jubelt dir unaufhörlich zu. Und die Vogelstimmen rühmen dich. Herr Jesus, ich danke dir. Und wir brauchen's immer wieder neu, dass du das neue Lied in uns zum Klingen bringst, weil es so schnell und so leicht verstummt. Und danke, Herr, dass du uns jetzt siehst, jeden Einzelnen hast du im Blick, weißt, wie es ihm zumute ist, was er mitgebracht hat an Fragen oder an Hetze oder Hast, an Ungewissheit und Not und Leid. Herr Jesus, und da hinein sprich du mit deinem ewig gültigen, lebendigen Wort. Amen. Jeder Sonntag im Kirchenjahr trägt einen lateinischen Namen. Der heutige, der 4. Sonntag nach Ostern, heißt Cantate. Das heißt Cantare, singen, und basiert auf unserem Wochenpsalm. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Die Kantaten bestehen aus lauter vertonten Bibelworten und umrahmen die Predigt wie ein schöner Kranz. Das Weihnachtsoratorium zum Beispiel vereint gleich mehrere Kantaten, für jeden Festtag eine eigene. Und ich habe vor einiger Zeit, ich muss sagen, zum allerersten Mal in meinem Leben, einen Kantatengottesdienst in der Freudenstädter Stadtkirche erlebt. Da waren sämtlich gesprochene Bibelworte, auch der Predigttext, zusätzlich vertont und wurde von der Kantorei gesungen. Also eine doppelte Verkündigung durch das gesprochene und durch das gesungene Wort Gottes. Es war eine einzige Wohltat. Wir sind es so gewohnt, dass die Kantaten in ehrwürdigen Kirchen erklingen, in wunderschönen Konzertsälen wie etwa der Liederhalle in Stuttgart oder in einem Schloss. Die Kantate, zu der ich Sie heute einlade, die findet hinter schwedischen Gardinen statt. Das wäre doch mal was für eine Überschrift in der Stuttgarter Zeitung, für einen Artikel. Dazu braucht es nicht mal eine entsprechende Kulisse. Und es gibt ja die verschiedensten Arten von Gefängnissen. Da ist zum Beispiel das Gefängnis einer modern eingerichteten Wohnung, in der sich die Ehepartner nur streiten. Oder ein elegantes Büro mit allem technischen Schnickschnack. Ein glamouröses Geschäft, ein Labor, eine Werkhalle, in der gemobbt und mit Ellbogentechnik operiert wird. Das blitzsaubere Krankenzimmer, in dem ein Patient Woche um Woche liegt, kann zum Gefängnis werden. Ein Zimmer im Alten- oder Pflegeheim, in dem ein alter Mensch seine Tage fristet, ein einziges Gefängnis. Die Gefängnisse, in denen Menschen eingesperrt sind und leiden, tragen viele Gesichter. Angst, Depression, Sucht, Einsamkeit, Schmerzen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute auf diese Kantate, von der uns der Arzt Lukas in Apostelgeschichte 16, Vers 23 bis 34 berichtet, hören. Und nachdem sie ihnen, dem Paulus und dem Silas, viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Der warf sie, als er diesen Befehl empfangen hatte, ins innere Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleich darauf öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller lösten sich. Als der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Er forderte ein Licht und sprang hinein und fiel Paulus und Silas zitternd zu Füßen, führte sie heraus und sagte: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie sagten: Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Und sie predigten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Da nahm er sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab, und er wurde sofort getauft, er und alle die Seinen. Und er führte sie in sein Haus und setzte ihnen einen Tisch vor und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er an Gott gläubig geworden war. Ein spannender, ein wunderbarer Text. Ja, Gott gibt Lobgesänge in der Nacht. Und beim genauen Hinhören vernehmen wir als erstes die alte Leier, zum zweiten den hellen Ton und zum dritten das neue Lied. Ich fange mit der alten Leier an. Die kennen wir alle nur zu gut. Und Philippi, das war so eine bedeutende Stadt im Osten von Mazedonien, die erste Stadt in Europa, die der Apostel Paulus betrat. Hier hatten die Liktoren, das waren die Gerichtsdiener, die die Rutenbündel für die Auspeitschung trugen, ganze Arbeit geleistet. Sie hatten die Befehle der Prätoren, das waren die Hauptleute, akribisch ausgeführt. Sie warteten nicht einmal den Urteilsspruch ab, eigentlich unerhört und unerlaubt. Und schon rissen sie den beiden festgenommenen Straftätern die Kleider vom Leib und im nächsten Augenblick peitschten sie sie auf dem öffentlichen Marktplatz nach Strich und Faden aus. Und zu guter Letzt schleiften und warfen sie die beiden geschundenen und blutverschmierten Elendsgestalten wie ein Stück Abfall ins staatliche Gefängnis. Ist mir aufgefallen, da steht fast in einem Zug zweimal warfen. Wissen Sie, so wie wenn man ein Stück Holz wegwirft oder einen stinkenden Abfall, was man immer will, das kann man wegwerfen. Und dann warfen sie dem Gefängnisdirektor die beiden noch höchstpersönlich vor die Füße. Das schließe ich eben aus dem Text. Sie warfen sie ins Gefängnis. Und dem Gefängnisdirektor erteilten sie den Auftrag, dass sie sie sicher verwahren sollen. Und das, also ich glaube, es war Feierabend oder später Nachmittag, wenn man Schluss machen möchte. Und dann ist man nur noch ärgerlich und wird in aller Eile registriert. So stelle ich mir es vor. Die sind eh so wertlos. Und dann wird schnell gefragt, Name, Paulus und Silas. Geburtsort, Tarsus und Antiochien. Beruf, ohne feste Anstellung. Und Delikt, Ruhestörung, Fanatismus, Landfriedensbruch. Also zwei schwere Burschen. Der Gefängnisdirektor fesselte ihnen gekonnt die Hände, stieß sie die Treppen hinunter und warf sie brutal ins letzte Loch, in eine der unterirdischen Zellen. Und bevor er ging und die Tür verriegelte, spannte er ihre blutigen Füße sicherheitshalber in einen hölzernen Schraubstock. In dieser aussichtslosen Lage, in dieser unerträglichen Körperhaltung, da hatten sie jetzt Zeit, sich eines Besseren zu besinnen. Und sie besannen sich. Wir sitzen hier wegen Ruhestörung. Und dabei rannte uns doch auf unserem Weg zur Gebetsstätte morgen für morgen dieses Weibsbild nach und schrie aus Leibeskräften hinter uns her: Diese Männer sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Wenn die Leute damals Fenster gehabt haben, dann haben sie sie aufgerissen. Oder sie sind vor die Tür ihres Hauses gekommen, um sich diesen Heidenspektakel anzuhören und anzusehen. Ja, wer war denn hier der Ruhestörer? Wer? Und Fanatismus. Wegen Fanatismus hockten sie hier. Die Bürger der Stadt gingen auf die Palme, als diese okkult belastete Frau durch Jesus frei wurde. Einige Geschäftsleute verloren durch sie ihre Goldgrube. Und weil die Geldquelle versiegt war, saßen Paulus und Silas im Knast. Wer war hier fanatisch? Wer? Wegen Landfriedensbruch hatte man sie eingebuchtet, die ganze Stadt, den Mob hatten sie auf die Beine gebracht und dann hatte man sie öffentlich gelyncht. Martin Luther trifft den Nagel auf den Kopf. Er sagt, wo Gott am Wirken ist, da ist der Teufel am Wüten. Ich sage das nochmal. Wo Gott am Wirken ist, da ist der Teufel am Wüten. Ja, Paulus und Silas, die besannen sich eines Besseren. Ihrem Herrn und Meister war es keinen Deut besser ergangen. Jesus sagt klar, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn Sie mich verfolgt haben, dann werden Sie auch euch verfolgen. Paulus und Silas kommen über ihren Meister nicht hinaus. Niemand kommt über ihn hinaus. Ich habe in der Tagespost gestern gelesen und habe mir das rauskopiert. Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland nach Angaben des Bundeskriminalamts rund 100 gezielte Angriffe auf Christen und christliche Symbole gegeben. Darunter ein Tötungsdelikt, 9 Körperverletzungen und eine Brandstiftung. Es ist dieselbe Melodie, die alte Leier, die der Ratsvorsitzende der EKD 2016 anstimmte. Eine aktuelle habe ich leider nicht gefunden, wo er sagt, dass es sich hierbei nur um Einzelfälle handeln würde. Ich bin so froh, dass Open Doors einfach mitteilt, wie es der Gemeinde Jesu weltweit ergeht, was sie erleiden um Jesu Willen. Es ist dieselbe Melodie, die alte Leier, die Schüler, die sich in der Pause zum Gebetskreistreffen gesagt bekommen. Ein Schüler hat mir das gesagt, wir sind doch alle Christen. Man muss doch nicht gleich so fanatisch sein. Ärzte, Richter und Krankenschwestern, die sich für das ungeborene Leben einsetzen, werden als Unruhestifter verunglimpft. Es ist immer das alte Lied, die alte Leier, die leiert Christen störende Ruhe. Christen sind fanatisch, Christen machen Aufruhr und bringen alles durcheinander. Genug der alten Leier. Ich komme zum zweiten. Jetzt kommt der helle Ton. Im staatlichen Gefängnis von Philippi ist es stockdunkle Nacht. Es geht auf Mitternacht zu und plötzlich wachen oder fahren die Gefangenen vom Schlaf auf. Was war das für ein Geräusch, das sie da hörten? Was war das für ein ungewöhnlicher Ton in diesem kalten, in Fels gehauenen Steinbunker, von dem das Wasser rann und in dem die Ratten zwischen den stinkenden Strohballen hin und her rannten? Die Inhaftierten, die kannten ihre Geräusche, das Hallen der Schritte, das Klirren der Schlüssel, das Brüllen der Wächter, das Knarren der Türen, das Klatschen der Peitschen, das Stöhnen und Schreien der Gequälten, das alles kannten sie nur zu gut. Das alles waren alltägliche und vertraute Töne. Das hier war ein ganz anderer, kein alltäglicher, kein dunkler, überraschend anders, wunderbar hell. Die Gefangenen hörten und lauschten ganz erstaunt und gebannt auf diese hellen Töne. Wo kamen die her? Von draußen? Waren's feuchtfröhliche Saufkumpanen, die auf dem Weg nach Hause waren? Oder kam der Gesang von den Wachstuben in den oberen Stockwerken, von weinseligen Wächtern? Nein, der Gesang kam nicht von draußen und auch nicht von oben. Er kam von innen, er kam aus dem Knast. Es war ein Duett, ein Wohlklang, ein Nachtkonzert, eine Kantate, ein Lobfilied für Gott erfüllte den Gefängnistrakt. In der Lutherbibel lesen wir: um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Gell, dass man in so einer Situation betet, das ist nicht mehr als verständlich. Aus dem griechischen Text muss wörtlich übersetzt werden: um Mitternacht aber sangen Paulus und Silas Loblieder für Gott. In dem griechischen Wort, das Luther mit Loben übersetzt, steckt sogar das Wort Hymne. Wir befinden uns hier buchstäblich da, was Hiob erfuhr. Gott gibt Lobgesänge mitten in der Nacht. Mitten im Rätsel, wo man nichts mehr versteht. Im Leiden. Tiefes Gottvertrauen, mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, wie die Akustik war, doch das Lob Gottes, ob sie es nun in hebräischer oder in griechischer Sprache gesungen haben, das erklang. Ich stelle mir es wie Pfingsten vor, dass alle es in ihrer Sprache gehört und verstanden haben. Und das tut unendlich gut. Das geht unter die Haut. Das stärkt, das tröstet. Es war wie ein Gruß aus einer anderen Welt. Unglaublich. Diese beiden Gefangenen stimmen den hellen Ton an, trotz ihrem zerfetzten und zerfleischten Rücken. Was müssen ihnen die Gelenke geschmerzt haben von diesem Schraubstock? Ich habe gedacht, sie sind ausgequetscht wie eine Zitrone oder wie eine Orange. Paulus und Silas, die orientierten sich nicht am Gestern, an dem, was man ihnen angetan hatte. Diese beiden orientieren sich auch nicht am ungewissen Morgen. Diese beiden Männer orientieren sich an Gott, nach ganz oben, und setzten um, wozu der Psalmist aufruft: singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Sie sangen in ihrem elenden Zustand Hymnen und Loblieder, vermutlich Psalmen, und gaben damit Gott die Ehre. Die hatten kein Liederbuch. Das kam aus dem Herzen. Die kannten sie auswendig. Und dabei hatten sie den auferstandenen und lebendigen Herrn vor Augen, Jesus Christus. Er ist ein Meister im Trösten. Er hält, wenn nichts mehr hält. Seine Worte sind der rechte Balsam für verwundete Herzen. Und von oben her, von ihm, durch den Heiligen Geist eingegeben, vernehmen sie seine Worte. Ich habe eins aus den Abschiedsreden von Jesus genommen, vom, die alle Hasstiraden der Feinde übertönen und das zu einem mächtigen Crescendo anwuchs, das selbst ein Tauber nicht überhören konnte. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wenn man euch lyncht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wenn ihr eingelocht werdet, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wenn sie euch ans Kreuz nageln, euch vergaßen, euch die Köpfe abhauen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieser helle Ton, das Lob Gottes, erklingt aus den Kehlen dieser beiden gebeutelten Gottesboten. Das ist Sprengkraft. Dazu habe ich mir von einem Ausleger notiert: Loben heißt mitsingen. Loben heißt nachsingen. Loben heißt einstimmen in den Jubel. Gott hat es alles wohl bedacht und alles recht gemacht. Gebt unserem Gott die Ehre. Manchmal ist einem ja wahrhaftig nicht nach Singen zumute. Da kommt kein Lied aus einem raus. Ich kenne Zeiten, da klingt auch kein Lied in mir drin. Und dann nehme ich das Gesangbuch oder die Psalmen und schlag sie auf und singe und bete nach. Die Juden lesen ja das Wort Gottes nie mit den Augen, sondern die sprechen's oder murmeln's leise. Es tut gut, wenn man das Wort Gottes oder die Lieder leise lesen kann. Es rutscht noch eine Etage tiefer. Ich habe es in einer langen, schweren Krankheitszeit erlebt, dass alle Worte nicht zu meinem Herzen gedrungen sind, aber die gesungenen Choräle, die gehen noch mal Etagen tiefer als alles andere. Und da tröstet Gott auf eine wunderbare Weise. Ich weiß nicht, was Gott für ein Wunder in dieser Nacht gemacht hat und was er unaufhörlich tut, wo wir keine Ahnung haben, wo er seine Kinder tröstet. Durch das Lob. In meinem Bücherregal, da steht ein Buch, das trägt den Titel »Die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages«. Also um Mitternacht, im Stockdunklen, begannen sie mit ihren Hymnen Gott zu verherrlichen. Viele, viele haben das im Lauf der Jahrhunderte genauso gemacht wie Paulus und Silas. Professor Volker Geckle sagt: Unsere europäische Musikkultur ist geprägt von einem biblisch-christlichen Lebensverständnis. In ihren Fundamenten ist die europäische Musik die Teilhabe an der himmlischen Freude über den Sieg Christi. Die Muslime dürfen nicht singen. Was haben wir's gut? Die Christen auf dem Scheiterhaufen im Römischen Reich, die sind singend in den Tod gegangen, Psalmen singend. Auch die beiden Zeugen der Reformation, die ersten beiden Zeugen, zwei Augustinermönche, die 1523 auf dem Marktplatz in Brüssel Psalmen singend in den Tod gingen. An diesem dunklen Tag schrieb Martin Luther, der später die Wittenbergische Nachtigall genannt wurde, sein allererstes Lied. Ein neues Lied, wir heben an. Und von da ab sprudelte die Quelle und konnte er plötzlich Lieder dichten. Ich habe in unserem Gesangbuch 28 Lieder gezählt, es gibt noch mehr. Nenn ihnen nur ein feste Burg ist unser Gott. Oder nun freut euch, liebe Christengemein, und vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich musste an Marion von Claude denken. Diese junge Frau, die Tag für Tag 6 Wochen lang in ihren Mitgefangenen in Riga alle Strophen von »Weiß ich den Weg auch nicht«, »Du weißt ihn wohl« vorgesungen hat, jeden Morgen. Ein Augenzeuge berichtet, die Gefangenen lebten aus den überirdischen Quellen des Wortes Gottes und von diesem Lied. Hinterher hat man sie dann ausgepeitscht, da konnte sie nicht mehr singen. Und am 22. Mai 1919, während die Befreier, ihr Bruder war drunter, die Stadt stürmten und zum Gefängnis eilten, erschossen die Feinde die 22-jährige Marion von Glut. Von Martin Luther habe ich mir notiert, alle rechtschaffenen Knechte haben den Herrn nicht zuerst angerufen, sondern gelobt. Denn niemand wird vom Bösen dadurch befreit, dass er auf das Übel, sondern dass er auf die Macht Gottes schaut. Versuche es und greif zum Lob Gottes, wenn dir nicht danach zumute ist. Es gibt keinen Ort in dieser Welt, der im Hörschatten des Gotteslobes liegen würde. Jesus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wenn ihr leidet, ihr sollt leben. Und wenn ihr krank seid, ihr sollt leben. Und wenn ihr sterben müsst, ihr sollt leben. Der Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Das ist der helle Ton, wo der heilige Gott gegenwärtig ist, unter den Lobgesängen Israels. Jetzt kommt das neue Lied. Im Hochsicherheitsgefängnis von Philippi, da spielte sich am frühen Morgen Unglaubliches ab. Statt Wasser und Brot gab's für Paulus und Silas im Haus des Gefängnisdirektors ein festliches Frühstück. Wie kam's dazu? Kurz nach Mitternacht, nach dem Gesang der beiden Inhaftierten, erfahren wir im biblischen Originalton, geschah plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses schwankten. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Das muss man sich mal vorstellen. Im selben Augenblick, die Kantate um Mitternacht löste dieses starke Erdbeben aus. Und dieses Wunder, dass die Kerkertüren aufsprangen und die Verankerungen der Ketten an der Wand und die Pflöcke, in die die Gefangenen eingeschraubt waren, die fielen weg und alle waren heil und unversehrt. Der Herr über Leben und Tod hatte seine Hand über sie gehalten. Und damit nicht genug. Lukas berichtet unglaublich schlicht. Der Gefängniswärter erwachte aber und sah die Türen des Gefängnisses geöffnet. Da zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Er dachte nämlich, die Gefangenen seien entflohen. Man hat so den Eindruck, der Feind legt alles darauf an, dass er den Gefängnisdirektor in seine Hand bekommt. Der fürchtet sich um seine Karriere und will sich selber umbringen. Und in dem Moment rufen ihm Paulus und Silas zu, tu dir nichts an. Wir sind alle hier. Jetzt braucht der Gefängnisdirektor Licht, da muss er sich von überzeugen. Er hat's mit besonderen Gefangenen zu tun. Die hatten sein irdisches Leben gerettet. Und in dieser denkwürdigen Nacht, da ereignet sich ein unvergleichlicher Sieg des Lichts über die Finsternis. Dieser Mann erkannte, dass sein eben gerettetes Leben trotzdem ein verlorenes Leben war. Gott, geht's um diesen Mann? Deshalb waren Paulus und Silas im Gefängnis. Oettinger sagt so fein: Gott rangiert seine Heiligen, nicht wir. Er bringt sie rechtzeitig an seinen Platz. Und es ist und bleibt sein Geheimnis, dass er einen Menschen so weit bringt, dass dieses Rufen in ihm aufbricht: Ihr Herren, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Der Gefängnisdirektor braucht einen Retter. Er braucht Hilfe in letzter Not. Er braucht Gott. Pfarrer Lüthi schreibt so fein: Das eigentliche Wunder ist die Spaltung des guten Kerns. Ist die wunderliche Tatsache, dass ein Gefängnisdirektor erkennt, dass nicht nur in erster Linie seine Gefangenen, sondern dass er selber ein Verlorener ist und einen Retter braucht. Um diesen harten Kern zu spalten, dazu hat es schon ein Erdbeben und mehr als das. Dazu hat es einen Retter gebraucht. Und das ist es, was das Evangelium so kostbar macht, dass es auf diese fundamental wichtige Frage eine ganz einfache Antwort hat, die jedermann verstehen kann. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. So einfach ist es. Jesus ist der Retter. Blicke auf diesen Mann, der um unserer Rettung willen am Kreuz hing. Vertraue dem, der nicht ein Herr ist wie die Herren dieser Welt, sondern ein Herr, der unser aller Knecht wurde und doch alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Das sagt der Walter Schaal. Glaubst du? So hast du, sagt Luther. Wenn einer zum Glauben an Jesus kommt, dann hat das Auswirkungen auf den Menschen, den es betrifft, und auf die um ihn herum. Paulus sagt: Glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Das ist ja manchmal eine ganz große Not. Für Eltern, wenn die Kinder ganz andere Wege gehen, für Ehepartner, wenn der andere noch nicht glauben kann. Spörtchen sagt: Glaube an den Herrn Jesus Christus. Fasse dieses Wort im Glauben für dich und deine Familie, trotz allem, was entgegensteht. Die Familie des Gefängnisdirektors und alle seine Hausangestellten und Sklaven hatten diese Ereignisse in dieser denkwürdigen Nacht miterlebt. Und in diesen Nachtstunde verkündigt Paulus und Silas ihm das Wort Gottes, samt allen, die in seinem Haus waren. Also das war keine geheime Zusammenkunft, wo eine Gruppe ausgeschlossen wurde, da waren alle eingeladen. Und der Hausherr, der Stunden vorher noch so herzlos und brutal war, kümmerte sich jetzt um diese zerfetzten Rücken. So etwas bringt nur Jesus fertig, dass aus einem Kerkermeister ein barmherziger Samariter wird, der die Wunden verbindet und mitten in der Nacht zum Gastgeber wird. Wer an Jesus glaubt, bleibt nicht, wie er ist. Und nach einem kurzen Katechismusunterricht lassen sich alle ohne zu zögern taufen. So steht's in der neuen Genfer Übersetzung. Ohne zu zögern. Allen war es klar, ich glaube ab jetzt an Jesus. Und dann wurden die Speisen aufgetragen. Ein Fest stieg und alle schmecken, wie freundlich der Herr ist. Der Evangelist Lukas vermerkt, der Gefängnisdirektor war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Im Griechischen steht sogar von dem Gefängnisdirektor, er frohlockte, er jubelte mit seinem ganzen Haus. Also die haben das neue Lied gesungen. Und das neue Lied ist das Lied von der Rettung. Eine Kantate ohnegleichen. Das neue Lied stimmt den Jubel vorweg und ist ein Vorgeschmack auf den Tag, der einmal aufklingt, wenn der Herr auch das Todesgefängnis öffnen wird. Wenn der Herr auch unseren Mund voll Lachens und Ruhmens macht. Wenn der Herr an seine letzte große Festtafel ruft und jeden singen lässt, der Herr hat Großes getan. Des sind wir fröhlich. Mag die alte Leier weitergespielt werden. Denn helle Ton ist nicht zu überhören. Und wir können, wir dürfen, das ist ein Geschenk, das neue Lied singen. Herr Jesus, und dafür möchte ich dir danken. Und dafür gibt dein Wort so vielfach Zeugnis. Da hören wir das neue Lied der Rettung nach dem Durchzug durchs Rote Meer. Und wir werden da mal mit einstimmen, wenn wir bei dir ankommen und in das Lied des Lammes. Und jetzt, Herr Jesus, brauchen wir dich als Helfer und Beistand, dass wir in unserem Alltag immer wieder das neue Lied singen und einstimmen und dich loben, auch wenn es uns überhaupt nicht zumute ist. Und danke, Herr, dass das Auswirkungen hat, dass das im Himmel gehört wird und dass das auf Erden beantwortet wird. Und danke, dass du mit uns nach Hause gehst in diesen schönen Sonntag und in diese neue vor uns liegende Woche und weißt, was jeder braucht. Herr Jesus Christus, segne uns und behüte uns und lass dein Antlitz leuchten über uns und sei uns gnädig. Und erhebe du dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden. Amen.